5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ars Radio, on the frequency of Radio Fraud. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung im Rahmen des Kultur- und Bildungskanals, die sich für das AEC, Ars Radio On Air, die sich mit dem Themenschwerpunkt Robotik und Computational Intelligence beschäftigt. In wenigen Augenblicken kommen meine Studiogäste, sie kommen gerade an. Martin Honzig vom AEC, Ars Electronica Center, Magister Art Markus Wintersberger von der Fachhochschule St. Pölten und Professor Peter Kopacek von der TU Wien und Vorsitzender der Vierer der internationalen Robotic Football Agency. Ich verabschiede mich kurz vom Mikrofon, um meine Gäste zu begrüßen. Wir hören uns bald wieder. Ja, herzlich willkommen, Professor Kopacek, Magister Wintersberger und Magister Honzig.
Hallo. Guten Tag, ja, Magister Schweiger.
Genug der Förmlichkeiten. Ja, also es freut mich sehr, Sie bei Radio Froh begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, Sie hören mich gut?
Ja.
Ja, okay. Ich werde jetzt dann gleich in wenigen Minuten auch noch unsere vierte Diskussionsteilnehmerin, Magistra Margarita Köhl von der Wiener Universität, sie ist Politikwissenschaftlerin, dazuschalten. Und ja, also als Begrüßung für unsere Gäste würde mich freuen, wenn Sie ein paar Eindrücke von der heute ja in Linz startenden Eurobi, der Europameisterschaft der Robots, transportieren könnten. Inzwischen werde ich mich um die Telefonleitung kümmern und dann wieder live bei Ihnen einsteigen.
Ja, die Eurobi 208, der zweite Teil, startete heute um 10 Uhr mit einer netten Eröffnungszeremonie und ging dann auch gleich oder versuchte dann auch gleich ins erste Spiel reinzugehen. Der erste Tag ist eigentlich davon geprägt, dass die ganzen Module, die da ineinander, also Module heißt die ganzen Mannschaften, die ganzen Beteiligten, die da unter anderem das erste Mal aufeinandertreffen, einmal sich warm spielen sozusagen, nämlich auch in der Organisation. Aber wie der Herr Kopacek schon gesagt hat, am Sonntag dann wird alles funktionieren. Nein, aber bis dato ist es so, dass es ja schon einen Sieg der Österreicher gab und auch mehr oder weniger reges Treiben im Foyer. Mein erster Eindruck.
Ich finde es auch sehr spannend heute eigentlich schon die ganze Inszenierung zu sehen und auch zu versuchen, das Ganze festzuhalten. Studenten der Fachhochschule St. Pölten sind hier als Medien, Visualisten tätig und versuchen eben diese Veranstaltung aus ihren Perspektiven mit mehreren Kameras. Wir haben auch einen Kameraübertragungswagen mit, ein Modell eines Wagens, der hier auch seine Bahnen zieht und immer wieder ganz interessante Blickwinkel und Bildperspektiven dieser Roboter-Europameisterschaft direkt an die Maschinen weiter transferiert, wo es dann wieder weiter bearbeitet wird, dieses Material. Also eine tolle Herausforderung und spannendes Setup und sehr entspannte und ruhige und doch auch lebendig, innerlich vibrierende Community.
Ja, für mich ist neu, dass das eigentlich die erste Europameisterschaft oder auch Weltmeisterschaft im Roboterfußball ist, die künstlerisch aufgemotzt wird. Das ist effektiv neu. Es ist natürlich so, dass am meisten Anklang unsere Zweibeiner finden. Wir haben diesmal einige Neulinge, einige neue Mannschaften. Und die haben natürlich die üblichen Anlaufprobleme. Das beginnt beim Kameramontieren und etliches mehr. Und das unterstreicht ja doch das, was ich immer transportieren möchte. Es schaut irrsinnig lustig aus, wenn diese Roboter über Spielfeld rasen. Aber es steckt doch eine Menge von Know-how dahinter. Das war mein Eindruck vom ersten Tag.
So, Margarita Köhl ist jetzt auch zu uns gestoßen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hören wir uns alle gut?
Ja, ich höre euch gut.
Ja, wir uns alle. Ja.
Okay, wunderbar. Dann möchte ich den Gesprächsreigen versuchen anzuregen. Also wir haben jetzt schon gehört, dass der erste Eindruck ein lustiger ist, wenn die Würfel herumfetzen und rasen. Aber wie schon in den ersten zwei Sendungen durch die Interviews von der Pressekonferenz herausgekommen ist, steckt ja hinter diesem Hightech-Aufwand viel Ernstes, viel Zukunftsträchtiges, vieles, was mit Wirtschaft, mit Aufträgen und Ähnlichem zu tun hat. Und ja, also jetzt mal eine Frage in die Runde. Inwieweit reflektiert die Forscherinnen- und Expertinnengruppe der Robotik eigentlich die möglichen Auswirkungen, die konsequentes Anwenden von Computational Intelligence und automatischen Systemen oder gar autonomen Robotsystemen auf unsere Gesellschaft, speziell jetzt auf den Arbeitsgesellschaftsbereich, haben kann? Vielleicht Herr Kopacek zuerst?
Ja, also wie gesagt, diese ganze Robotertechnik befindet sich derzeit ja im Umbruch. Wir sind also auf dem Weg von den komplett unintelligenten Industrierobotern, ich bezeichne sie immer als Nilpferdroboter oder Hippopotamrobots, zu jetzt doch mobilen, intelligenten, kooperativen Robotersystemen. Und eigentlich Roboterfußball ist ja eigentlich sowas, 5 oder 11 mobile, teilweise intelligente und teilweise kooperative Roboter kriegen also die gemeinsame Aufgabe, gewinnt das Spiel so hoch wie möglich. Wo geht die Entwicklung hin? Wir haben hier in Linz noch eigentlich Low-Tech Zweibeiner, aber es wird sich sicher das Ganze in die Richtung zweibeinige, menschenähnliche, mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Roboter entwickeln. Vom industriellen Standpunkt habe ich ein bisschen ein Problem mit den zweibeinigen Robotern. Ich kenne nämlich eigentlich derzeit noch keine industrielle Anwendung, wo man unbedingt einen Zweibeiner braucht.
Okay, interessant. Die Sache mit den humanen Robots ist jetzt schon angesprochen worden. Also eine Frage, Frau Köhl. Wie schätzen Sie das jetzt ein, bezogen auf humanoide Robots, welche Auswirkungen das hat, beziehungsweise wie das zum Beispiel im Bereich der Pflegerobots in Japan momentan schon Anwendung findet?
Ja, ich möchte grundsätzlich mal dazu sagen, dass ich diesen Wettkampf der Roboter aus dem Grund sehr interessant finde, weil der auf eine Art diesen Übergang von einem symboltheoretischen oder symbolorientierten Ansatz in der künstlichen Intelligenzforschung hin zu einem verhaltensorientierten Ansatz markiert, ja, und den auch widerspiegelt, dass es eben nicht bei menschlicher Intelligenz, die man versucht hier nachzubilden, dass es eben nicht in erster Linie darum geht, eben Symbole zu dekodieren, sondern dass es eben um flexibles Problemlösen geht und reagieren auf Unvorhergesehenes, und das wird ja beim Fußball sozusagen gefordert. Aus dem Grund muss ich sagen, finde ich das einmal sehr interessant. Es rückt also dieser Aspekt der subjektiven Wirklichkeitskonstruktion in den Vordergrund, was ein Kennzeichen sozusagen der menschlichen Wahrnehmung oder des menschlichen Intelligenzverständnisses ist. Ja. Zu diesen humanoiden Robotern möchte ich sagen, dass es eben diese These der Körperabhängigkeit von Intelligenz gibt, die eben besagt, dass verschiedene Aspekte des Verhaltens in einem hohen Maße gekoppelt sind an eine körperliche Einbettung. Ja, man könnte natürlich sagen, ja, körperliche Einbettung könnte man auch in einer anderen Form herstellen. Aber in diesem Fall finde ich das Soziale eigentlich sehr interessant, dass sozusagen hier auch eine Identifikation als Möglichkeit für Menschen hergestellt werden kann. Und insofern, glaube ich, das Technische begreifbarer wird für den Menschen. Ich glaube, das ist eigentlich die Hauptmotivation, die hinter diesem Embodiment steht, ja. Also, dass man sozusagen diese kalte Technik, die ja, sage ich mal, traditionell männlich konnotiert ist, körpernäher macht und begreifbarer auch macht.
Gut, den Ball würde ich jetzt, um im Bild zu bleiben, an die Runde mir gegenüber im Studio hier weitergeben. Inwiefern trifft es jetzt von Seiten der Veranstalter und von Seiten derer, die Eurobi auch medial aufbereiten? Das betrifft ja auch die Fachhochschule St. Pölten, die den Schwerpunkt Medien, Technik und auch Gesellschaft transportiert. Wie weit trifft sich das jetzt von den Motivationen, das so zu veranstalten, wie es veranstaltet wird, beziehungsweise auch das Rahmenprogramm, zum Beispiel so Dinge wie Knife Hand, Jobbot und Ähnliches?
Ich als quasi jetzt Vertreter einer Kunst, einer Kulturinstitution, spreche hier natürlich dafür, dass es für uns halt quasi ein Anliegen ist, dieses Thema der Robotik einerseits jetzt durch die Kompetenz oder die wissenschaftliche Kompetenz eines Herrn Kopatex und dessen Hintergrund hier darzustellen, aber natürlich auch im Hinblick auf ein Museum, das wir haben, auf den Vermittlungsauftrag, den wir dort auch haben, daraufhin, dass man eigentlich eine sozusagen Bewusstseinsebene da einziehen sollte, um das Thema der Robotik, das einfach alltäglich ist und das schon sehr lange eigentlich Teil unseres Alltags ist, vielleicht ein bisschen hervorzuheben und im Grunde genommen auch, und das sollte Teil der Veranstaltung sein, so vorzukauen, dass es eigentlich leichter verständlich sein sollte. Das ist eben, wie du eben meintest, mit dieser einen künstlerischen Arbeiter mit der Messerinstallation, die das Ganze auf den Punkt trifft im Grunde genommen. Also welches Vertrauen setzt der Mensch denn in Maschinen und wie müssen denn Maschinen in Wirklichkeit aussehen, um denen das Vertrauen zu schenken?
Ja, wenn gerade angesprochen worden ist, das Vertrauen. Also Robotik ist ja etwas, ich habe versucht, mich ein wenig nicht nur in den technischen Aspekt, sondern auch in das, wo sowas wie Robotik herkommt, den Wunsch, menschenähnliche Maschinen bzw. Automaten als Nachbau von Natur, dass das ja eigentlich eine alte Geschichte ist. Also dass das in der Antike Beispiele gibt, dass es im 18. Jahrhundert die ersten Automaten gibt, wie zum Beispiel eine automatische Ente und ähnliches, also rein mechanische Geräte. Und dabei ist mir aber auch aufgefallen, dass der Begriff Robot ja eigentlich aus dem Slawischen kommend die Fronarbeit meint und somit es sehr spannend ist, wenn heute automatisierte Systeme als Robots bezeichnet werden, weil da ja auch der Aspekt des den Menschen von der Arbeit befreien dahinter steht. Das ist ja, glaube ich, gesellschaftlich und menschlich geträumte Fantasie, die uns seit Jahrtausenden begleitet. Jetzt sind wir an der Schwelle, dass wir solche Systeme kriegen, also dass die Robotswarms bald komplexe Aufgaben lösen werden können. Und ja, wenn schon die Frage gestellt wird, wie von Martin Honzig das Verhältnis zwischen dem Vertrauen in diese Maschinen, wie sieht es jetzt mit dem Vertrauen in die Maschinensysteme, also das System, das diese Maschinen in verschiedensten industriellen Bereichen hervorbringt, und der Tatsache, dass wir gleichzeitig scheinbar nicht gewillt sind, von der Arbeitsgesellschaft Abstand zu nehmen?
Ja, bitte, seit 1921, wo der Herr Čapek sein Theaterstück Rossums Universalrobot uraufgeführt hat am Tyltheater in Prag, träumt also Otto Normalverbraucher von einer intelligenten Maschine, die genauso aussieht wie er, mit der er sich unterhalten kann. Wir sind jetzt am Weg, es wurde also festgestellt, menschliche Kommunikation findet ja nur zu 50-60% durch Sprache statt. Das andere ist Gestik, das andere ist Mimik. Und Sie wissen ja, dass in Asien bereits ein Roboter, nennt sich Einstein Hubo, hat also das Gesicht von Albert Einstein, und der kann bereits lächeln, der kann sich ärgern und ähnliches mehr. Und die Gestik wird ja dadurch nachgebildet, dass jeder menschenähnliche Roboter, der etwas auf sich hält, schon zwei Hände hat. Fünf Finger ist ein Luxus. Wir haben festgestellt, 80% der Greifoperationen kann man mit drei Fingern machen, wovon einer eigentlich fix sein kann. Zum Vertrauen in die Maschinen. Wir führen derzeit einen heroischen Kampf mit diversen Arbeitsinspektoren wegen Sicherheitsbestimmungen. Man glaubt nämlich nicht, dass eine Softwarewand, also dass ich den Arbeitsbereich des Roboters softwaremäßig begrenze, dass das also auch zu 100% funktioniert. Es muss nicht immer ein engmaschiger Gitterzaun sein mit einer Türe, wenn man die aufmacht und alles stehen bleibt. Wir sind vor 1 bis 2 Jahren einmal drei interessante Bücher auf dem Tisch geflattert, interessanterweise von Damen geschrieben, das soziopsychologische Verhalten der Roboter, beziehungsweise wie organisiert sich so ein Robot-Swarm, also wir bezeichnen das als, naja, Multi-Agent-System, ich kann das nicht übersetzen. Weil
verteilte
es ging,
Handlungsträgerschaft.
Ja, versteht das Otto Normalverbraucher. Also bei Agent denkt jeder an einen KGB oder an einen CIA. Ne? Und das wird auch sicher in der Zukunft ein exzessives Forschungsgebiet sein.
Ja, Frau Köhl, Sie haben sich ohnehin schon eingebracht. Wie war das nochmal?
Verteilte Handlungsträgerschaft.
Okay.
Also, dass sozusagen Menschen und technologische Systeme künstliche Gemeinschaften unter Anführungszeichen bilden und beziehungsweise Hybridgemeinschaften und sich dann sozusagen als autonom agierende Systeme auf wechselnde Umweltbedingungen einstellen. Also das wäre so dieses Konzept der verteilten Handlungsträgerschaft.
Wo könnte man das jetzt im Alltag konkret sehen?
Ich würde sagen, ein erster Ansatz dafür wäre vielleicht schon einmal die Symbiose zwischen Mensch und Mobiltelefon. Ja? Also ich glaube, so Mobilkommunikationstechnologien werden ja auch immer körpernäher und erfüllen schon teilweise ursprünglich menschlich konnotierte Handlungsrollen und kriegen Rollen übertragen. In dem Sinne kann man das, glaube ich, schon als Anfangspunkt im Alltag der sozialen Praxis betrachten.
Ja, ich habe kürzlich nur beim Vorbeischalten gesehen, wie in Japan die Pflegerobots zum Beispiel auf die Mimik von alten Menschen reagieren, und also da stecken ja dann so Gesichtserkennungssysteme, Algorithmen, die ja auch in der Überwachung zum Teil zum Einsatz kommen. Also vielleicht ist das ein nächster Punkt, in die Diskussion einzuwerfen. Wie schaut es eigentlich mit der Abgrenzung von all diesen Entwicklungen aus? Also die Fußballrobots sind ja wunderbar zivil. Wenn es jetzt um Montagesysteme geht, auch. Aber ist es nicht so, dass sowohl Algorithmen als auch die mechanischen Teile der Robots und so weiter, die Mechatronik, die dahinter steht, eigentlich wie alle technologischen Entwicklungen dort wie da zivil, kriegerisch eingesetzt werden können? Und da stellt sich auch die Frage, wer setzt eigentlich die nächsten Zieloptionen der Forschung und der Entwicklung?
Ich halte mich da aus militärischen Anwendungen heraus. Das ist eines meiner Prinzipien. Ich nehme auch nicht an diesen in USA beliebten Roboterkämpfen teil, wo sich die Roboter zersägen oder mit Stromstößen vernichten. Meine Roboter sind mir alle lieb und wert. Wo jetzt diese militärische Entwicklung hingeht, kann ich eigentlich nur, also wie gesagt, ich beschäftige mich nicht damit. Ob jetzt in den letzten Kriegshandlungen überhaupt noch bemannte Flugzeuge oder bemannte Tanks eingesetzt werden, glaube ich fast nicht. Außer irgendein Land wie irgendwelche schrottreife Armeegüter loswerden. Aber theoretisch ist es möglich, bereits Kampfhandlungen eigentlich fast ohne menschliche Wesen, die sitzen dann nur mehr in einem Bunker und überwachen irgendwelche Fernsehschirme oder greifen noch mit Joystick, primitiv gesprochen, in diese Kampfhandlungen ein.
Gäbe es konkrete Angebote von der militärischen Seite jetzt?
Ich arbeite auf der inversen Seite. Wir haben nämlich jetzt gerade einen Roboter, also einen autonomen mobilen Roboter zur Landminensuche entwickelt. Weil, wie Sie wissen, wir haben weltweit 150 Millionen Landminen irgendwo vergraben. Und interessanterweise werden die immer mehr. Und zwar aus dem einfachen Grund, sie werden immer billiger. Also so, wenn Sie so 10.000 Stück Antipersonell-Mines kaufen, dann kostet eine vielleicht 1 Euro. Und das Problem ist, die sind sehr rasch eingegraben. Aber es dauert sehr lang, also im Schnitt ungefähr 10 Mannstunden, bis man eine Mine überhaupt entdeckt. Und darum steigt es an. Und seit 2000 beschäftige ich mich eben, wie kann man Menschen, das sind also die Humanitarian, die Miners, beziehungsweise die eingesetzten Mine Dogs, also speziell trainierte Schäferhunde, ersetzen.
Ja, und Entschuldigung, ich möchte jetzt auch Herrn Wintersberger in die Diskussion einflechten. Sie haben mir in einem interessanten Interview während der Pressekonferenz ja auch auf die Frage, wie das jetzt mit Arbeitsgesellschaft, um auf das noch einmal zurückzukommen, erwähnt, dass Sie darin ein extrem großes Potenzial sehen. Kreative Energie würde freigesetzt, wenn es wirklich so weit kommt, was ja wahrscheinlich in absehbarer Zeit sein kann, dass vieles von der manuellen Produktion bis hin zur Komplexität von Autos montieren. Wahrscheinlich werden die intelligenten Systeme dann die Autos auch gleich anders konzipieren, um sie besser montieren zu können. Wie schätzen Sie das jetzt ein? Beziehungsweise was ist da jetzt für eine Fachhochschule, die sich an einem Schnittpunkt zwischen Technologie, Medien und Medien sind ja nicht nur technisch, sondern sind ja auch eine soziale Instanz und eben dem Menschen. Wie schätzen Sie das ein, wo das hingehen könnte?
Ja, es ist immer eine spannende Frage, natürlich sich damit zu beschäftigen, was passiert, wenn jetzt die Menschen eben von ihrer Arbeitsbedingung etwas lösen, entfernen und damit natürlich mehr Zeit bekommen, die sie für ihre möglicherweise kreative oder ursächlich Optionen wahrnehmen können, mit denen sie jetzt eigentlich nicht wirklich Zeit haben, sich zu beschäftigen. Was passiert dann? Ne? Was tut eine Gemeinschaft mit mehr Zeit, die dann übrig bleibt, um nicht quasi in eine Langeweile zu verfallen oder um eine systemimmanente Trägheit, sondern eben damit auch wieder mit kreativen Optionen zu operieren, die eben dann frei werden sollten oder könnten und in eine positive Richtung auch ausgelesen werden könnten von dieser Gesellschaft. Damit müssten aber auch natürlich gewisse Räume oder Denksysteme oder Variablen implementiert werden in dieser Gesellschaft, unter Anführungszeichen, die auch solche Optionen, Fenster, Möglichkeiten, Landschaften, die möglicherweise jetzt sedimentiert sind durch eine technologische oder durch große Arbeitsdrucksituationen, natürlich hergestellte Situation, existieren und damit auch wieder einer größeren Gruppe möglicherweise die Zugänge oder die Öffnungen, die Portale innerhalb dieser Möglichkeiten, der Wirklichkeiten auch wieder wahrnehmen lassen. Das heißt Guides, Pädagogen, Lehrer, Leute, die halt quasi die Möglichkeiten sehen, die Schulung hatten dazu und auch diese Möglichkeiten von sich aus weitergeben können. Wäre eine spannende Option. Lässt sich natürlich nicht sofort in einer großflächigen Gesamtveränderung der Gesellschaft, glaube ich, durchführen, sondern wäre eben im Sinne einer individuellen Herausforderung für uns alle eine spannende Option, solche Räume zu denken, zu kreieren und auch gemeinsam die Suche danach zu tun.
Die Frage würde ich jetzt gleich noch an die Politik weitergeben, wie gesagt, neben Frau Köhl, Sie beschäftigen sich auch mit Politikwissenschaft. Ist die Politik darauf vorbereitet, abseits davon, dass sie Technologien fördert und damit eben Informationstechnologien, die Zukunftstechnologien, Technologien, die im internationalen Wettbewerb der Märkte sinnvoll erscheinen, beschäftigen sich die politischen Verantwortlichen etwa in Österreich oder zumindest die Politikwissenschaftlerinnen mit diesen Dingen? Ich muss dazu nämlich noch anmerken, wir hatten eigentlich das Institut für Technikfolgenabschätzungen auch eingeladen und es hat sich herausgestellt, sie sehen sich nicht imstande dabei jetzt teilzunehmen, weil sie keine Spezialistinnen haben, die sich mit Robotik und den Folgen des Einsetzens von Robotik überhaupt beschäftigen.
Mhm. Nee, ich würde die Robotik im Endeffekt eigentlich einordnen in die Technowissenschaftsforschung, ja, also auch diese Beschäftigung mit der Robotik aus Perspektive der Technikfolgenabschätzungsforschung. Da hat sich in den 90er Jahren eigentlich schon sehr viel entwickelt, weil davor blieb die Debatte natürlich sehr stark in ingenieurwissenschaftlichen Zusammenhängen eigentlich stecken so sozialwissenschaftliche Fragen fanden eigentlich erst zu Beginn der 90er Jahre eigentlich über die feministisch orientierte Technowissenschaftsforschung Eingang in die Forschungslandschaft. Ja. Also vorher sah man ja Technik sozusagen als autonome Instanz, die abgegrenzt von der Gesellschaft sozusagen funktioniert. Und man konstatierte da ein unidirektionales, also ein einseitiges Verhältnis der Beeinflussung, dass sozusagen technologische Entwicklungen sich direkt auf die Gesellschaft auswirken. In den 90er Jahren thematisiert man eben jetzt verstärkt auch dann diese wechselseitige Beeinflussung von verschiedenen gesellschaftlichen Instanzen, Wissenschaft, Technik, Sozialem, ja, also diese Hybrid-Kultur aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Und insofern befasst man sich sehr stark mit dieser Frage der Allmacht der Technik über die Gesellschaft, also mit diesem Spannungsfeld zwischen Macht der Technik über uns und Macht des Menschen über die Technik. Also das ist, glaube ich, die Grundfrage, die dahinter steht. Werden Maschinen als Werkzeuge oder Prothesen betrachtet, die sozusagen beitragen zu einer Befreiung oder sozusagen utopische Konzepte, die so Befreiungsszenarien eben zeichnen, wie das da Herr Wintersberger, glaube ich, schon beschrieben hat, also diese Befreiung auch von Arbeitszwängen, oder andererseits auch diese Utopien oder Dystopien, die in der Science Fiction gezeichnet werden, von Gesellschaften, die vollkommen versklavt werden von einer von einer Machtmaschinerie, die sich über Maschinen manifestiert. Also das sind so die Themen, die da diskutiert werden. Ich denke, dass eigentlich diese hybriden Technologien, die sich mit einem erweiterten Technikbegriff auseinandersetzen, also einem Technikbegriff, der nicht am Artefakt, also am menschlich Gemachten hängen bleibt, sondern sich erweitert im Sinne einer gesellschaftlichen Technologie, was eben sowas wäre, dass man Arbeit auch von künstlicher Intelligenz sozusagen erledigen lässt, dass das natürlich durchaus emanzipatorischen Gehalt hat, ja. Also dass man sozusagen auch überkommene Denkverhältnisse dekonstruieren kann dadurch oder auch einen nicht androzentristischen Blick auf die Gesellschaft und Wissenschaft entwickeln kann dadurch. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, ja, ist die Frage, welche Instanzen auch die Forschungsschwerpunkte festsetzen, ja, ob die Förderinstanzen sehr stark von wirtschaftlichen oder auch militärischen Überlegungen geleitet sind. Also bis dato ist es so, dass es zum Beispiel bei der Forschungs- und Technologieförderung eigentlich noch keinen Bereich für die Förderung des Einsatzes von intelligenten Technologien im Haushalt jetzt zum Beispiel gibt. Also, weil Sie vorher angesprochen haben, diesen Pflegeroboter in Japan. Also das sind Dinge, die hier eigentlich noch nicht flächendeckend angedacht werden.
Verstehe, aber also ich entnehme dem jetzt nicht auf die Politik eingehen, auch dass die Politik sich mit dem so gut wie nicht beschäftigt.
Die Politik nicht, die Politikwissenschaft schon, aber die Politikwissenschaft reflektiert ja über Politik. Insofern vermisse ich das diese Debatte eigentlich in der Politik noch. Die Debatte bleibt reinhängen an so Dingen, wenn Technik soziale Auswirkungen hat, aber da auch wieder sehr stark auf sensationalistische Dinge bezogen, wie zum Beispiel das Online-Gamen zu Vereinsamung führt oder so. Also so zugkräftige ja. Themen, da bleibt das dann eigentlich hängen auf dieser Ebene.
Gut, aber es ist auch vom Herrn Wintersberger schon die Vermittlung angesprochen worden und auch Martin Honzig hat die Aufgabe des AEC im Bereich Vermittlung von diesen Technologien angesprochen und den Techniken. Jetzt mag ich das nochmal in Richtung eben der Vermittlung bringen. Wenn sich schon die Politik nicht damit beschäftigt, ein Haus wie das AEC bzw. die Fachhochschule beschäftigt sich, wenn sie am Schnittpunkt Medientechnologie und Gesellschaft arbeiten, sicher damit. Vielleicht noch einmal eine detailreiche Erklärung im Bereich, wie sieht jetzt zum Beispiel das AEC den Weg eines kritischen Herangehens an Robotik? Also wie sollen wir uns das jetzt abseits vom mit künstlerischen Rahmenprogramm, wie gibt es spezielle Vermittlungsprogramme im AEC, die sich wirklich mit dem beschäftigen, dass nicht vermittelt wird, was Robotik ist, sondern damit provoziert wird, darüber nachzudenken, was Robotik sein könnte?
Also gibt es jetzt konkret, dass ich jetzt ein richtiges Storybook erzählen könnte, nicht. Aber es geht schon sehr viel bei dieser Form von Vermittlung, die wir uns vorstellen, darum, im Grunde genommen eine kritische Masse erzeugen zu können. Wann wir da jetzt mit Jugendlichen arbeiten, die da reinkommen, denen jetzt nicht nur dieses Online-Gaming hinzustellen, sondern auf der anderen Seite ihnen wirklich einen weiteren Einblick in die Materie zu geben, ob das jetzt Robotik ist oder Technik oder Medien generell. Ich glaube, es geht grundsätzlich um das ausgewogene Verhältnis, das man eben vermittlerisch bieten sollte, um einfach den Kids oder den Jugendlichen jetzt, das ist eine der größten Zielgruppen bei uns, zu ermöglichen, unterscheiden zu können. Also nicht nur schwarz zu sehen, sondern auch die Nuancen zwischen schwarz und weiß sehen zu können. Und wie gesagt, da geht es nicht nur um Robotik. Das ist überhaupt irgendwie, finde ich, ein Zugang der einer generellen Erziehung sozusagen oder einer generellen oder eine Verantwortung, wie man Wissen vermittelt.
Und Herr Wintersberger?
Bezüglich zu dieser Aerobe zurzeit ist es für uns sehr spannend, natürlich dieses theatrale Setting hier zu sehen, zu nutzen auch und damit zu versuchen, auch das auf spielerische, auch natürlich sehr live präsente Art und Weise für andere nachhaltig danach in der quasi Abrufbarkeit zu vermitteln und dadurch auch Blicke eben mehrwertig zu erzeugen, die dementsprechend auch wieder vermittelnd für sich, für diese Verbindung zwischen eben dieser Robotik, dieser Suche auch nach einer menschgerechten oder nach einer verantwortungsvollen Technologie darzustellen und auch natürlich für die jungen Leute, die hier sind, jetzt von der Fachhochschule eine riesige Herausforderung, sich innerhalb dieser Community zu positionieren, einfach da zu sein und gewahr zu sein und neugierig, aufmerksam diesen ganzen anderen Optionen, die halt quasi auch als Wirklichkeitskonstrukte sich manifestieren, zu rezipieren und damit auch wieder zurückzugehen in ihre eigene Welt der möglicherweise Medientechnologie und durch dieses Hinausgehen aus ihrer eigenen Welt natürlich auch wieder eine Art Bewusstsein mit hineinzunehmen und ein Erinnern möglicherweise auch dort hineinzulegen. Ja.
Und dann interessiert mich noch, es ist ja neben der Aerobi, oder was heißt neben der Aerobi, parallel zur Aerobi ja auch eine Fachtagung, die CIRAS in Linz. Und soweit ich das gesehen habe, ist das Themenfeld, das dort bearbeitet wird, ja ein sehr breites und für mich als Laien das meiste nicht zu verstehen, was jetzt sich hinter Computational Intelligence und all den speziellen Fragen, die sich darin dann ergeben, was sich dort abspielt. Aber ich habe gehört, dass es auch den Versuch gibt, auch bei der CIRAS Veranstaltungen zu implementieren, die auch wieder einen Vermittlungsaspekt haben, sodass Laien und Laien, so wie ich, dort auch was verstehen und somit etwas mitnehmen können, worüber wir reflektieren können. Weil ich denke, das möchte ich noch einwerfen, dass das Verstehen, was in den Entwicklungen abläuft und wodurch es abläuft, ist ja notwendig, damit wir als Einzelne reflektieren können und dann auch politisch ausdrücken können und sozial alltäglich, was wir davon haben wollen und was nicht.
CIRAS ist also eine wissenschaftliche Tagung, begann 2001 in Singapur und wir haben das erste Mal nach Linz gebracht und es gibt natürlich, üblicherweise werden auf solchen Tagungen Forschungsergebnisse präsentiert, die vielleicht in 5 bis 10 bis 15 Jahren vielleicht einmal Anwendung finden. Eine kurze Bemerkung noch zu den Kids. Es wird jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit aus Asien die Welle der Toy-Roboter uns überschwemmen. Also wir haben ja schon von Kanada aus einen Roboter um 7999, including Texas, aber das kommt jetzt also verstärkt von Japan. Ich habe also festgestellt, die heutige Generation wächst mit dem Handy auf und ich nehme an, eine halbe Generation später, um zurückzukommen, Haushaltsroboter. Mein Gott, es gibt am FCD in Karlsruhe diesen Forschungsschwerpunkt und da wurde also AMRO Nummer 7 entwickelt, der also beispielsweise schon ein Süppchen umrühren kann, der im Küchenkasten den Zucker und den Kaffee findet, der schon eine Bierflasche aufmachen kann und ähnliches mehr. Und es ist in der Robotechnik derzeit ein bisschen schwierig, was vorherzusagen, weil es geht also unheimlich rasant. Und ich nehme fast an, dass die halbe oder nächste Generation unserer Kids, genauso wie sie jetzt mit dem Handy aufwachsen, eventuell auch mit schon niedlichen, kleinen, süßen, intelligenten, kooperativen, menschenähnlichen Robotern aufwachsen.
Sehr spannend. Also mit Toy-Roboter...
Ist das eine schöne Vorstellung?
Das ist eine Frage, die sich unsere Hörerinnen stellen sollten, denke ich zumindest. Aber zu den Toy-Robots noch eine Frage. Sind das jetzt eher so Dinge wie dieser Sony-Hund oder sind da eher die Bausätze damit gemeint?
Naja, es gibt so ziemlich alles. Nicht? Also zwei unserer humanoiden Roboter, die hier in Linz auftreten, basieren ja auf einem Bausatz, der 400 Euro kostet. Muss dann natürlich, um da zu realisieren, ein bisschen aufgerüstet werden. Und dann gibt es natürlich so schon high-techigere, menschenähnliche Roboter. Sie haben derzeit nur einen Nachteil. Sie sind noch zu teuer. Weil um 1.000 Dollar, so größenordnungsmäßig, werden die noch nicht so richtig verkauft. Nicht? Und Sie kennen ja die Story des Aibos, also der Roboterhund, Produktion wird jetzt eingestellt. Es wurde versucht, den vor 3 Jahren in Österreich um, glaube ich, 2.000 Euro zu verkaufen, was natürlich nur einige Freaks angebissen haben. Aber wie gesagt, die Stückzahlen für diese Toy-Robots sind da und ich nehme an, dass wir die in 1 bis 2 Jahren um 100 Euro kaufen können. Und dann wird das Ganze interessant.
Also ich meine, in Japan ist es ja doch jetzt schon so, dass es ja regelrechte, also wie es bei uns Magazin, also Kioske gibt, wo man halt 20 verschiedene Auto-Revues kaufen kann, gibt es dort einfach auch schon auf der Ebene der Magazine, der Fachlektüren, für alle Altersstufen, für beide Geschlechter spezifisch spezielles Material und spezielle Bausätze. Es gibt dort regelrechte Stars, die halt Mädchenroboter designen, Bubenroboter designen und es ist eigentlich noch sehr weit weg von uns, aber wie Herr Kopacek gesagt hat, am raschen Weg rüber.
Weil ich denke, dass...
Ja?
Ich denke, dass da der kulturelle Hintergrund auch noch eine Rolle spielt, weil in Japan auch vom Shintoismus her, beziehungsweise von diesem Animismus her, einfach diese Grenze zwischen Kultur, Kunst und Natur anders konzipiert wird. Insofern hat es auch schon eine längere Tradition, dass man wirklich auch mit künstlichen Artefakten sozusagen interagiert und die auch beseelt. Ja? Also es gibt zum Beispiel seine Karikaturenreihe aus dem 17. Jahrhundert, wo eben die Küchengegenstände beseelt dargestellt werden. Und also ich glaube, dass das schon auch ein Aspekt ist, der diese Nähe zur Technologie sozusagen fördert in Japan. Aber ich bin auch der Überzeugung natürlich, dass das sicherlich auch
als Hype mindestens zu uns kommen wird.
Ja, als Hype auf jeden Fall. Ja. Wie lange sich das jetzt dann hält, ist die Frage. Aber in Japan ist ja auch zum Beispiel dieser DS mit Nintendogs schon sehr beliebt, also diese Weiterführung des Tamagotchis, wo man sozusagen seinen Hund am DS pflegen kann und mit sich herumführen kann.
Da finde ich ja dann spannend, dass es die Kinder und die Jugendlichen sind, die im Fokus der Vermittlung sind, weil ich kann mich an meine Schwester zum Beispiel erinnern und grau auch an meine Zeit, wo ich so vor 6 Jahre alt habe ich Dinge auch als beseelt angesehen, meine Schwester auch. Also wir haben den Stühlen und so weiter Persönlichkeit zugeschrieben, ja, und Ähnliches. Das ist, also vielleicht ist das auch eine Sache, die da sehr interessant ist, dass es vielleicht wirklich einen Generationenwechsel gibt. Ja, vielleicht noch eine kurze letzte Frage. Die Zeit läuft ja dahin und meine Studiogäste müssen sich bald verabschieden und wieder hinüber zum Hauptplatz, wo dann bald der Empfang zur Eurobi und zur Ziras stattfindet.
Und das Sportstudio
und stattfindet. Es geht ja auch um den Event, den wir gestern schon angekündigt haben, und ja, nochmal hinweisen. Also ist sicher spannend, sich das anzusehen und zu beobachten, wie rasend schnell und wie dieses Spiel eben wirklich abläuft. Aber noch eine kurze Frage. Ist daran gedacht, dass solche Kooperationen, wie sie jetzt hier punktuell da waren, dass das in Zukunft vielleicht öfter und dichter auch transportiert wird? Auch gibt es da vielleicht andere Sportarten, die auch interessant sein könnten? Und ja, wie schätzen Sie die Entwicklungen, sagen wir jetzt einmal nicht der nächsten 15 Jahre ein, sondern so der nächsten 1-2 Jahre, ob das Thema wird, die ganze Robotikgeschichte?
Ja, also ich weiß nicht, momentan seit 2 Jahren stürzen sich alle Journalisten wie wild auf die Robotik. Ich weiß nicht warum, also für mich ist das natürlich unheimlich krass, wenn ich das auf gut wienerisch sagen darf. Zweitens, Seelenleben der Roboter. Wie gesagt, ich liebe meine Roboter und die haben vielleicht auch eine Seele. Für mich über 60 kann man schon wieder kindisch sein. Und also ich versuche eigentlich, seitdem ich mich mit Automatisierungstechnik beschäftigt, also mit der Automatisierungstechnik zu leben. Und es sollte doch eigentlich so sein, dass man sich auch daran gewöhnt, mit süßen kleinen Ubiquitous-Robots, die sollen irgendwann einmal kommen. Man, es gibt ja schon so nette Publikationen, der Roboter im Haushalt, also als Babysitter, als Haustier, als Familienmitglied und Ähnliches mehr.
Noch ein Schlusswort von Martin Honzig dazu.
Im Grunde genommen schließe ich mich da der Prognose des Herrn Kopaczeks an. Was auch immer kommen wird, es hat auf keinen Fall einen Sinn, glaube ich, jetzt generell irgendwo diese These zu vertreten, Total Reset. Ich glaube, wir müssen wirklich lernen, alle lernen mit der Technik, ob es jetzt die Automatisation, die Robotik anyway ist, umzugehen. Und das mit Verantwortung.
Gut, ja, dann würde ich mich herzlich für den Besuch im Radio Frohstudio bedanken. Wir werden ja nächste Woche noch eine 4. Sendung diesem Themenschwerpunkt widmen und dann etwas von der Ziras versuchen eingefangen zu haben und hier zu transportieren. Herzlichen Dank für Ihren Besuch, Herr Kopaczek, Herr Wintersberger und Herr Honzig, und herzlichen Dank auch Frau Köhl, dass Sie sich die Zeit genommen haben, telefonisch erreichbar zu sein, und ich hoffe, eine doch einigermaßen spannende Gesprächsrunde hier auf Radio Froh zu bieten. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Wiederschauen.
Wiedersehen.
Ja, was bleibt mir jetzt noch zu tun? Erstens, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Studiogäste sind schon verschwunden und begeben sich jetzt zum Empfang der Eurobi, zum offiziellen Empfang und Start und dann direkt im Anschluss zum Empfang der Zieras. Und ja, was ich jetzt noch sagen möchte, ist, ich kann nur betonen, dass das, wie gestern in der Sendung schon erklärt worden ist, auch das Rahmenprogramm mit zum Beispiel diesem Robot, der das bekannte Messerspiel mit dem Auf und Ab des Messers zwischen den Fingern anbietet, dass Menschen sich das gefallen lassen, beziehungsweise der Robocoaster ist aufgebaut und heute schon in Aktion gewesen. Ein riesiger Standard-Robotikarm aus der Industrie, den die Userinnen programmieren können und der dann mit ihnen die von ihnen programmierten wildesten Bewegungen durchführt. Das gibt auch ein klares Bild der Dynamik und Kraft, die hinter der Robotik steht und hinter den Robots. Und dann möchte ich noch einmal auf einen Beitrag der Science Fiction zur Robotik, nämlich heute haben wir oft von den süßen, netten Robots gehört und Isaac Asimov in einem seiner wirklich bekannten Bücher Meine Freunde, die Roboter oder auch I, Robot, somit auch die, wenn nicht getreu nachvollzogene, aber doch eine Vorlage für den gleichnamigen Film. Er hat 4 Robotgesetze formuliert, die ich hier noch einmal vorlesen möchte. Denn wenn es Gesetze gibt, die für Robots gelten und wenn eines Tages Robots sich selbst an diese Gesetze halten können und nicht Menschen diese Gesetze in sie hineinprogrammieren, dann wird es vielleicht wirklich spannend und werden Menschheitsträume wahr. Noch sind es Träume, doch Träume sind es, die uns antreiben, sie zu verwirklichen. Und nun die 4 Gesetze und Grundregeln der Robotik. Null, das nullte Gesetz. Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird. 1. Das erste Gesetz. Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird, es sei denn, dies würde das nullte Gesetz der Robotik verletzen. Das zweite Gesetz. Ein Roboter muss dem ihm von einem menschlichen Wesen gegebenen Befehl gehorchen, es sei denn dies würde das nullte oder das erste Gesetz der Robotik verletzen. Und das dritte Gesetz, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, es sei denn dies würde das nullte, das erste oder das zweite Gesetz der Robotik verletzen. Isaac Asimov, 1950, Meine Freunde, die Roboter. Und ich werde jetzt die Musik ausklingen lassen und mich verabschieden. Noch ein Hinweis, wen das genaue Programm der Eurobi interessiert, kann das im Netz nachlesen unter http://www.eurobi/2008.at. Dort gibt es alle Spieldaten, wer wann gegen wen spielt, welche Spielklassen das es gibt, welche die Favoriten sind. Und unter http://ciras2008.servus.at gibt es Informationen bezüglich der Fachtagung Zieras. Dies ist die 5. internationale Konferenz, die sich mit Computational Intelligence, Robotics und autonomen Systemen beschäftigt. Ja, wenn Sie Zeit haben, nach Linz zu kommen, vom 19. bis 21. Juni in Linz finden beide Dinge statt. Die Technische Universität Wien, die Technische Universität Dortmund und IHRT laden zur CIRAS ein und haben diese inhaltlich ausgestattet. IHRT ist das Institut für Handhabungsgeräte und Robotertechnik, ist auch ein Teil der Technischen Universität Wien. Ja, und die Eurobi findet im Rathaus in Linz auf dem Hauptplatz, im alten Rathaus statt. Die Stadtwerkstatt gemeinsam mit der Fachhochschule St. Pölten übernimmt die mediale Ausgestaltung des Ganzen und die Inszenierung, eben auch das Robotik-Sportstudio, Berichte aus dem unter Anführungszeichen Fahrerlager, das eigentlich eher die Coaching-Zone und Aufwärmzone der Robotgerätschaften und Gruppen und Schwärme ist. Und die Fachtagung findet in der Kunstuniversität Linz am Hauptplatz, Hauptplatz 8, statt. Ich verabschiede mich nun vom Mikrofon. Mein Name ist Michael Schweiger. Ich wünsche einen schönen Abend und die nächste Sendung, die Sie erwartet in weniger als 3 Minuten, ist das werktägliche Infomagazin von Radio Froh 105,0. Das Frosin, beginnend um 18 Uhr. Ich verabschiede mich. Auf Wiederhören. Ja, und was ich vergessen habe zu erwähnen, alle Interviews, die wir schon im Vorfeld, das ist Pamela Neuwirth, meine Kollegin, die heute leider aus Krankheitsgründen nicht bei der Moderation dabei sein könnte, und ich im Rahmen der Pressekonferenz schon gemacht haben, und Interviews, die wir während der CIRAS noch machen werden, finden Sie, wenn Sie auf die Froh-Homepage http://fro.at. Dort gibt es einen Artikel, der sich auf die Eurobi bezieht, und wenn Sie diesen anklicken, werden Sie spätestens morgen früh die meisten Links der bisherigen Interviews finden und können dann die Interviews von unserem Audioarchiv, dem Cultural Broadcast Archive, http://cba.pro.at herunterladen. Das gibt dann noch etwas mehr Information in voller Länge und ungeschnitten. Schönen Abend.
Radio on the frequency of Radio Froh.